Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps. Mein Name ist Lisa Langmantel und ich spreche mit meinen Gästen über ihren unternehmerischen Weg, den Gründungsfunken, der sie dazu gebracht hat, anzufangen und die Schritte, die sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auf Spotify, iTunes oder auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, tun. Mein heutiger Gast ist Christian Koder, der 2016 gemeinsam mit Sebastian Bodesser und Maximilian Mariel Hakuma gegründet hat. Hakuma ist ein Matcha-basiertes Getränk, das es heute in 3 Sorten gibt. In die heimischen Supermarktregale haben sie es schon geschafft, jetzt steht der nächste Schritt Richtung Deutschland an. Ich habe mit Christian über ihre Anfänge, die entscheidende Reise nach Japan gesprochen, warum Machen so wichtig ist und eine spezielle Dose aus Karton den entscheidenden Unterschied bei der Expansion nach Deutschland macht. Und dass Freundschaft und Business nicht immer ganz ohne Herausforderungen zu vereinen sind und wie sie es dann doch geschafft haben. Ein kleiner Hinweis noch, das Gespräch hat aufgrund des Lockdowns digital stattgefunden, deswegen gibt es einen minimalen Qualitätsverlust. Viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Wenn du jetzt deinen bzw. euren unternehmerischen Weg jetzt aus der Vogelperspektive mit 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären das denn?
Ich kann sogar in 2 Worte beschreiben. Und das wäre bei mir Hakuna Matata tatsächlich.
Ah ja. Kennen wir alle.
Es heißt die Sorgen, da kennen wir alle, da hat man gleich auch ein schönes Bild im Kopf. Es heißt die Sorgen bleiben dir immer fern. Also das ist so unser Motto eigentlich. Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir machen immer weiter und auch wenn wir fallen, stehen wir wieder auf. Also das ist so unser Weg eigentlich. Die letzten 3-4 Jahre waren wirklich hart. Das ist so mit diesen 2 Worten würde ich das Unternehmertum von uns beschreiben, weil es uns immer wieder aufheitert und uns positive Energie bringt.
Ich verstehe. Hat dann eigentlich dieses Motto auch was mit eurem Namen zu tun oder ist das ganz was anderes?
Hakuna Matata, Hakuma, Jein. Ja, also es ist eigentlich doppelt. Also wir haben den ganzen Namen haben wir auf der Silbe Ma aufgebaut. Mhm. Das heißt, das ist der leere Raum, also dort, wo nichts ist, kann was Schönes, Neues entstehen. Und Haku, also ist weiß, also der weiße, leere Raum, wo was Schönes, Neues entstehen kann. Also das ist so unsere Interpretation. Aber nichtsdestotrotz ist die Assoziation zu Hakuna Matata natürlich da und war das schon auch von Anfang an natürlich ein Mitgrund, warum wir es dann wirklich so genannt haben, unser Startup, ja.
Genau, und wenn man jetzt so ganz, ganz an den Anfang von eurem unternehmerischen Weg zurückgeht, was würdest du denn sagen, war so wirklich eure oder deine Initialzündung? Ihr seid ja 3, ihr seid ja zu dritt, ihr habt zu dritt Hakuma gegründet. Was würdest du denn sagen, war so dieser Gründungsfunke, dieser Spark, zu welchem Zeitpunkt ist er übergesprungen?
Ja, also ich denke, das war an einem Nachmittag im November 2015 und ich bin da am Wiener Naschmarkt, weiß nicht, wer ihn kennt, also es ist ein wunderbarer Markt mit frischen Kräutern, Früchten, Gemüse, in Wien herumspaziert und bin dann zufällig auf ein Matcha-Tee-Lokal gestoßen. Und dort war natürlich Matcha-Overkill, also alles Matcha, 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 das grüne, knallgrüne Pulver, hat mich damals wirklich irrsinnig fasziniert. Und dort kam mir tatsächlich die Idee, dieses Stück japanische Kultur, weil in Japan war es riesengroß, nach Europa zu bringen und aus Österreich heraus sozusagen dann mit einem Getränk. Und da war die Idee geboren, dass man aus diesem Tee eigentlich mehr machen sollte und als der Markt bis dato einfach hergegeben hat. Also dann geht's weiter, also da sind wir dann nach Japan gereist tatsächlich. Also ich habe die Idee meinen Freunden erzählt. Wir sind nach Japan gereist. Und wir haben dann in Japan tatsächlich beschlossen, dass wir unsere Jobs kündigen. Und dann auf dem Rückweg hat mir noch ein Freund von mir, der mit war. Das war damals eine ganz schräge Situation, weil wir waren alle irgendwie so ein bisschen, ja, wir wollten nicht mehr viel mit anderen arbeiten. Wir hatten irgendwie die Schnauze voll, so auf gut Deutsch. Und wir wollten was gemeinsam machen. Wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen und der eine war aus dem Marketing, der andere hat Interior Design in Dubai gemacht und ich kam so aus der Handels- und Gastronomie-Ecke am Anfang und deswegen waren wir ein super Team und dann hat uns ein Freund damals gesagt, egal was ihr macht, ich gebe euch jetzt, wenn ihr das durchzieht, 10.000 Euro. Das ist alles, was ich mir erspart habe. Und dann haben wir gesagt, okay, das hat uns so berührt, dass wir echt gesagt haben, okay, also der glaubt an uns, es glauben echt viele an uns, ziehen wir es einfach durch. Ja, und dann haben wir es auch gemacht.
Das sind ja wirklich, ich meine, wenn dann wirklich auch jemand da ist, ich glaube, das ist gerade am Anfang ganz wichtig, dass man auch die Bestärkung hat von außen, so, ja, da glaube nicht nur ich an meine Idee oder wir drei, sondern halt wirklich, da gibt es Leute, die wollen uns sogar Geld geben, oder? Also ich denke mir, das ist schon auch einmal so vielleicht absolut, so ein kleiner absolut. Stups in die richtige Richtung, wo man dann sagt, okay, jetzt trauen genau. wir uns das. Es ist ja schon ein großer Schritt, so die sicheren Jobs zu verlassen und dann vor allem, ich finde auch vor allem sehr mutig, ein Getränk zu machen, weil ich glaube, jeder, der die gefüllten Spar- und Billa-Getränkregale kennt, wird da hat, also ich finde, da habe ich schon großen Respekt davor, gerade ein Getränk zu erfinden oder beziehungsweise damit an den Start zu gehen. Hat euch das irgendwie am Anfang auch Bauchweh, sage ich einmal, bereitet oder war das dann so, nein, das an das glauben wir, das gibt es noch nicht, das wird sicher gut gehen?
Ja, also da hatten wir tatsächlich auch waren wir irrsinnig blauäugig und grün hinter den Ohren. Also wenn ich gewusst hätte damals, was auf uns zukommt und wie schwierig das ist, dann hätten wir es sicher nicht gemacht. Also das ist wirklich unfassbar, wie schwierig es ist, sich da auch wirklich zu behaupten, durchzusetzen. Und es geht gar nicht so ums Getränk per se, sondern es geht eigentlich um das Rundherum. Also es geht um die Marke, rundherum, es geht um das Gefühl, das man dabei hat, wenn man trinkt und jetzt gar nicht so im ersten Moment um das Getränk und da, ja, da waren wir am Anfang natürlich unfassbar grün hinter den Ohren und haben natürlich geglaubt, wir reißen die Welt nieder und sind dann aber doch relativ schnell also vor allem dann im zweiten, dritten Jahr, wenn da dann halt immer wieder das Geld auch ausgeht und du halt so, um das in einer Metapher zu beschreiben, also man schießt halt wirklich mit kleinen Kugeln auf Elefanten, ja, also mit so Plastikkugeln, die dem Elefanten nicht tun können und so ist ungefähr der Vergleich Red Bull, Coca-Cola, Rauch gegen uns, ja. Also es ist, ja. Man kämpft unendlich gegen die Großen und es werden ihm unfassbar viele Steine einfach in den Weg gelegt. Und da wirklich in die Kühlschränke der Handelsunternehmen zu kommen, dort, wo dich die Leute auch wirklich kaufen können, weil es geht da sehr viel auch um Verfügbarkeit am POS, also am Point of Sale, dort, wo verkauft wird. Und wenn die nicht gegeben ist, dann kann man Werbung machen, was man will. Kann man Geld investieren, was man will, aber man wird dann nicht gekauft werden, weil der Konsument sucht dich nicht, sondern du musst den Konsumenten die Möglichkeit bieten, dich zu kaufen.
Der erste Schritt war eigentlich sozusagen in eine Reise nach Japan. Was für Schritte habt ihr dann gesetzt? Also was waren so die ersten Schritte?
Genau, also mit der Japan-Reise, mit der hat alles begonnen. Da waren wir eben fünf Freunde, die da gemeinsam die Reise nach Japan angetreten haben und dann haben wir relativ zügig eigentlich gehandelt. Wir hatten vorher schon so einen kleinen Business Case ausgearbeitet und haben dann tatsächlich begonnen, halt das alles irgendwie niederzuschreiben, haben dann einen Abfüller gefunden, der gesagt hat, okay, ich mache das euch mit euch Jungs und wir machen das und ja, und dann hat das eigentlich so seinen Lauf genommen und dann hatten wir relativ schnell viel, viel gutes Feedback von der ganzen Gastronomie. Also wir sind dann wirklich von Tür zu Tür gegangen mit so kleinen Batches, die wir abgefüllt haben, also so Mini-Mengen und haben dann dort gesagt, hey, wir sind jetzt das neue Getränk und mit Matcha und das gibt's nicht. Und tatsächlich haben wir unfassbar viel und vor allem schnell viele Fans gewonnen. die dann gesagt haben, so Restaurantketten mit 5, 6 Läden, die gesagt haben, hey, komm, bei mir dürft ihr es verkaufen. Ja? Ich mache das, das ist cool, das gefällt mir, die Story mit Japan. Und so hat es wirklich begonnen, dass wir dann wirklich von Tür zu Tür gegangen sind, hunderte Gastronomen von unserem Produkt auch überzeugt haben und dann auch relativ schnell tatsächlich der Einzelhandel auf uns aufmerksam wurde, weil er es halt irgendwie gesehen hat, das Produkt in der Gastronomie. Und das war eigentlich so, das waren so die ersten 1,5 Jahre und dann plötzlich steht halt der Spar vor der Tür und sagt, okay, ich will euch gern bei uns verkaufen. Ja? Und das war halt schon für uns so ein Magic Moment, weil dann hat sich schon einiges verändert. Natürlich waren wir dann schneller mal auf größere Mengen. Und es wurde alles etwas leichter, aber tatsächlich nur so ein Jahr lang. Und dann sind die nächsten Stolpersteine gekommen, weil dann muss man natürlich performen, ja. Und mit einem unbekannten Produkt ist man dann schneller mal wieder draußen. Wir sind Gott sei Dank nicht, also wir mussten nicht weichen sozusagen. Wir sind noch immer nach 4 Jahren jetzt im Handel. Aber es ist irrsinnig schwer, dann wirklich drinnen zu bleiben. Also so ein Jahr ist immer die Testphase und man muss dann wirklich, wirklich gut verkaufen, sonst wird man einfach uninteressant für den Handel. Und da hat man auch wirklich, wirklich zu kämpfen und immer wieder zu kämpfen.
Also nur weil man einmal drin ist, heißt das noch gar nichts sozusagen. Also das ist ein Schritt von vielen, nicht, den man dann in einer eben Partnerschaft mit dem Handel gehen muss. Aber es kann auch sein, dass man vielleicht eben unverschuldet schnell wieder aussortiert wird, weil, weiß ich nicht, passt nicht mehr zum Zeitgeist oder so. Kann ja alles sein.
Absolut. Absolut. Und genau in der Zeit muss man dann halt wirklich versuchen, sich schon so behauptet zu haben oder halt irgendwie eine Marke haben, dass die Konsumenten dich nicht schnell wieder vergessen. Und dann auch weiterhin natürlich kaufen. Und das ist wirklich, also das ist eine riesengroße Schwierigkeit, wenn man mit dem Handel arbeitet. Ja? Also wenn man zum Beispiel ein Direct-to-Consumer-Modell hat, wo man wirklich ausschließlich jetzt online verkauft, jetzt zum Beispiel irgendwelche, direkt ohne Handel, ja, dann kann man sich halt schon, dann kann man sich wirklich was direkt zum Konsumenten aufbauen. Und das ist und das hat viele, viele Vorteile, aber natürlich bringt man nicht so schnell das Volumen dann drauf. Also es ist, man braucht den Handel.
Ich wollte gerade sagen, die Masse macht es dann natürlich schon aus.
Richtig, richtig, genau. Also es ist so ein, wir lieben den Handel und manchmal hat man natürlich mit dem Handel auch seine Struggles. Also es ist, ein Geben und Nehmen, wie soll
man sagen. Man braucht sich bis zu einem gewissen Grad, wenn man halt auch wachsen will. Genau. Und eben, ihr habt ja auch vor, nach Deutschland zu expandieren, habe ich gelesen.
Richtig.
Das heißt, steht das heuer noch an oder ist das jetzt coronatechnisch verschoben auf 2021?
Das steht tatsächlich heuer noch an. Also wir wollen heuer nach Deutschland, bereiten jetzt gerade alles vor und werden dann 2021 mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch in Deutschland in den ersten Lebensmitteleinzelhandelsbetrieben verfügbar sein.
Ah, super, gratuliere.
Dankeschön. Auch mit unserem neuen Produkt. Also wir haben ja auch diese nachhaltigen Kartondosen jetzt auf den Markt gebracht, die es jetzt überall in Österreich auch im Handel gibt. Also wir haben damals mit Glasflaschen begonnen und haben einfach gemerkt, wie schwer es ist, wirklich sich mit Glasflaschen auch durchzusetzen. Und der Kunde, also viele Konsumenten, lieben das einfach, wenn sie was Leichtes mitnehmen und nicht so eine schwere Glasflasche. Und deshalb haben wir jetzt umgestellt eben auf, und wir wollten aber keine Plastikflaschen, auf gar keinen Fall. Und wir wollten auch keine Aludosen. Das war uns irgendwie alles, zu kommen und irgendwie zu unökologisch das Ganze. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, diese Kartondose, also diese Kartocan, die passt perfekt für unser Produkt, weil wir auch ein stilles Produkt sind. Also Produkte mit Sprudel vertragt man auch nicht so leicht. Und wir haben gesagt, okay, na, wir wollen ein stilles Produkt sein und das passt auch perfekt in diese nachhaltige Kartondose. Und diese Dose hat uns in Deutschland, und um auf das Thema zurückzukommen eben, und diese Dose ermöglicht uns jetzt auch den Eintritt in Deutschland auf Verpackungsebene, weil die Glasflaschen tatsächlich bepfandet werden müssen und wir aber kein Mehrwegsystem irgendwie etablieren konnten in Deutschland, weil es einfach unglaublich teuer und aufwendig ist als kleines Unternehmen aus dem Ausland. Also man muss sich das so vorstellen, da fahren unendlich viele Kisten einfach raus und es kommt aber nie was zurück und jede Kiste kostet ein paar Euro. Das heißt also, da fahren unfassbar viele paar Euros raus und die dann schneller mal 500.000, 600.000, 700.000 Euro sind. Und dann hat man keine Garantie, dass das funktioniert. Ja? Also es ist wirklich unglaublich aufwendig und fast nicht zu machen, ohne dass man jetzt wirklich am Konzern gehört. Und wir wollen independent sein und eigenständig sein und konnten uns das einfach wirklich nicht leisten, ja? Nach Deutschland in einer Gasflasche Mehrweg zu gehen. Und im Nachhinein tatsächlich bin ich froh darüber, weil sonst wären wir nicht auf diese coole Carbondose gekommen.
Die ist ja neu.
Genau.
Und ich wollte nämlich fragen, weil eben verschiedene, also würdest du sagen, dass jetzt dieser Schritt in die Dachregion bzw. in nach Deutschland eigentlich die größte Auswirkung auf euer Unternehmen hatte bis dato? Oder würdest du sagen, ist es eher die neue Verpackung oder waren es andere Dinge, wo du sagst, boah, oder was Corona? Also was würdest du denn sagen, waren so die größten, also welche Schritte hatten denn die größten Auswirkungen auf euer Unternehmen?
Ja, also das Thema tatsächlich mit der Kartondose war unglaublich heiß. Also da, man muss sich das vorstellen, also wir haben 3,5 Jahre mit der Glasflasche verkauft, in den Handel verkauft und auch in die Gastronomie. Und dann plötzlich machen wir sozusagen den Hard Cut, dass wir jetzt wirklich sagen, okay, wir nehmen die Glasflasche aus dem Handel und liefern eine Kartondose. Ja. Die muss jetzt wieder gelernt werden und wir haben einfach unglaublich gezittert, dass der Kunde das dann auch so wahrnimmt als das gleiche Produkt, weil es ist ja tatsächlich der Inhalt das gleiche, nur ist die Verpackung halt viel, viel smarter und auch, ja, also wir haben natürlich Marktforschungen gemacht und so weiter, aber trotzdem muss es der Konsument kaufen. Und das war für uns halt wirklich extrem schwierig, dass dann wirklich so, also das sind so Entscheidungen, die man einfach treffen muss, als Unternehmer. Und ja, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt jetzt, also wir haben es jetzt circa 1,5 Monate, man kann auch nicht viel sagen, aber trotzdem kann man nach 1,5 Monaten jetzt sagen, das war sicher die richtige Entscheidung. Also die Stückzahl geht rauf und auch das Feedback ist überwältigend. Also wir haben einige wenige riesengroße Glasflaschen-Fans, die wir natürlich auch über einen Online-Shop noch bedienen können mit der Glasflasche, über unseren eigenen. Aber ja, also es ist irrsinnig solche Entscheidungen zu treffen, dann im ersten Moment immer irrsinnig schwierig. Ja? Weil man versetzt sich dann, man denkt sich da dann rein und um Gottes Willen, das Produkt, das jetzt 4 Jahre aufgebaut wurde, ist dann auf einmal nicht mehr da und nimmt das jeder so wahr, wie wir uns das vorstellen, und ja, also mit solchen Situationen. Aber zu deiner Frage zurück, also Deutschland wird das Unternehmen sicher maßgeblich verändern, weil einfach der Markt 10-mal größer ist als Österreich, 10-mal mehr Menschen, auch 10-mal so viele Handelsbetriebe, alles irgendwie mit 10 multipliziert, kann man so Daumen mal Pi sagen, und natürlich auch die Kosten 10-mal so hoch, ja, in den Markt einzutreten. Und das ist natürlich nicht einfach, das auch das Kapital immer auch dafür bereitzustellen und dann wirklich eine profitable Firma zu werden irgendwann, ja.
Learning by doing sozusagen.
Learning by doing, wie du sagst, genau.
Und bis dahin macht man einfach Show and Shine. Das ist genau. Halt so auch schon, wie wenn man schon längst dort wäre, wo man sein will.
Genau. Ja, also es gehört dazu tatsächlich, Show and Shine ist echt schön, man muss es halt immer größer machen, als es ist, damit man größer wird und größer denken, damit es größer wird. Und wenn man immer nur in seinem kleinen Kackel denkt, dann wird man nicht wachsen. und nichts verändern und keine neuen Wege gehen.
Welche Inspiration nutzt ihr da, um immer wieder größer zu denken oder neu zu denken? Irgendwie schaut man sich um in der Welt und denkt sich, ja, das könnte man auch machen. Oder weiß ich nicht, habt ihr da so eigene Sessions, wo ihr sagt, wow, jetzt setzen wir uns 3 Tage in irgendeine verlassene Waldhütte und denken zusammen und lassen uns inspirieren?
Genau, also es ist tatsächlich oft sind so Initialzündungen, also es sind so Momente, wo man zum Beispiel auf einer Messe steht, in Dubai. Das macht man nicht, ja, wenn man halbwegs bei Sinnen ist, dann meldet man sich nicht für eine Messe in Dubai an, wenn man in Österreich noch nicht einmal breitenwirksam verfügbar ist. Ja. Aber trotzdem haben wir solche Sachen immer wieder gemacht. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Es gibt da kein richtig und falsch, glaube ich. Aber es ist wirklich, oft erstaunlich, was wir alles schon gemacht haben. Und sind dann halt nach Dubai geflogen auf eine Messe. Und da trifft man dann einen von einem riesengroßen Konzern und der ladet sich dann ein in seine Villa und die veranstalten dort ein riesengroßes Buyer-Event, wo plötzlich Starbucks und riesengroße Firmen einfach sind, die dort einkaufen. Ja? Und denen kann man dann plötzlich seine Produkte dann auch vorstellen. Und solche Sachen haben uns immer unendlich viel Motivation wieder mitgegeben. Und auch auf einer Messe zum Beispiel ist zufällig neben uns eben die Firma, die Kartondosen produziert, gestanden und gesagt, hey, das ist es, da muss es rein. Und so. Also es ist eigentlich wirklich so dieses Tun und Machen. Einfach wenn man tut, ich glaube wirklich, der Erfolg hat 3 Buchstaben. Das ist einfach tun. Natürlich muss man viel überlegen vorher, und aber trotzdem darf man nicht aufhören, einfach weiterzumachen und zu tun. Und dann glaube ich einfach, dass man so erfolgreich werden kann, absolut.
Tun, das ist ein super Stichwort. Ich glaube, das ist gerade bei Unternehmern auch wirklich, ich glaube, das ist ja auch was Unternehmer und Unternehmerinnen antreibt, wirklich was machen zu wollen, wirklich Dinge am Boden bringen zu wollen. Und das finde ich aber, es ist wirklich ein sehr schönes Zitat. Erfolg hat 3 Buchstaben. Tun. Das gefällt mir echt gut. Was würdest du denn sagen, war so euer unerwartetster Schritt, den ihr persönlich gehen musstet, also persönlich, also du oder ihr gehen musstest, auf eurem unternehmerischen Weg, an was ihr nie gedacht hättet, dass das jetzt kommt oder dass ihr euch überhaupt mit sowas befassen müsst?
Ja, genau, also da hat es tatsächlich auch ein paar gegeben. Ich nenne jetzt gern 2 Beispiele. Das eine war, also es hat sich immer, diese ganz unerwarteten Dinge haben sich eigentlich um Produkt und Marke gedreht. Also wir waren damals bei einem Abfüller tatsächlich und wir haben das Produkt dort abgefüllt, ja, und wussten aber nicht, wie unser eigenes Produkt funktioniert. Wir haben geglaubt, ja, wir können mit dem Produkt dann so zu einem neuen Abfüller gehen und der füllt das natürlich auch so ab, ja. Das war dann nicht so. Das war komplett anders. Das Produkt hat komplett anders geschmeckt. Es war ein anderes Produkt. Ja. Also es war, musst dir vorstellen, wir haben da einfach riesengroße Unternehmen damit beliefert. Und wie du da zitterst, wenn du plötzlich einfach nicht mehr Herr über dein eigenes Produkt bist. Und weil halt da gewisse Dinge passiert sind, die im Nachhinein absurd sind, aber trotzdem haben wir es irgendwie gemeistert. Und dann mussten wir das Produkt halt selbst nochmal neu entwickeln im Laufe der Zeit. Also mit dem haben wir wirklich nicht gerechnet. Obwohl das Produkt schon verfügbar war und so weiter, also das ist komplett absurd. Aber das sind halt diese Learnings, wo man dann wirklich davor steht und sagt, das gibt's nicht. Was ist da los, ja? Und dann haben wir es aber trotzdem geschafft mit der neuen Entwicklung und da sind wir jetzt unglaublich froh, dass wir diese Leute auch an Bord haben. Die hätten alle nicht kennengelernt und dürfen einfach mit solchen Firmen arbeiten. High professional und das ist einfach, das hätte man alles vorher machen müssen können. Aber das Problem ist halt einfach, ja, jugendlicher Leichtsinn, ja, gekoppelt mit wir machen das, ist halt manchmal kann dann auch sowas rauskommen. Ja. Also das war sicher so ein Moment, wo ich sage,
den nachher ist man ja immer gescheiter.
Genau, aber das war sicher so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Und natürlich, dann hat es den zweiten Punkt, den ich ansprechen wollte, war so auf Markenthema, also auf Markenebene. Und ja, da hat es dann ähnliche Markenanmeldungen gegeben und da musste man dann halt gewisse Entscheidungen treffen und auch rechtliche Schritte einleiten. Im Gegenzug hat uns zum Beispiel vor kurzem ein großer Pharmakonzern, weil wir auf einem Plakat ein Wort verwendet haben, das auch eine geschützte Marke ist, hat uns wieder fast verklagt. Also es ist halt leider Gottes, diese ganze Markenwelt ist halt so unfassbar, ja, wie soll ich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, seine eigene Marke einfach zu schützen. Weil sonst verwässert die Marke und dann plötzlich, also das ist ja unglaublich, also dieses ganze Markenthema. Da muss man wirklich dahinter sein und das kann ich auch wirklich jedem raten und empfehlen, dass der gründet und der wirklich ein Produkt zum Beispiel jetzt an den Handel verkauft oder auch im Online-Shop verkauft. Also da geht's es geht wirklich darum, dass die Marke geschützt ist und dass die Marke auch über die Grenzen hinaus geschützt ist, weil sonst kommt einer aus Finnland und sagt, okay, er macht jetzt Hakuma und macht es 3 Jahre und keiner kommt drauf. Und dann hat man ein Riesenproblem, wenn man dann halt in Streitigkeiten kommt, die dann immer sehr, sehr teuer werden und meistens gewinnen die Anwälte. Das ist nämlich das Riesenproblem. Am Ende ist eine Riesenschreierei und Streiterei und die sich wirklich lachen, sind die großen Gewinner und das sind die Anwälte. Und das ist halt so, also das ist die zweite, wo ich sage, okay, da hätte ich nicht damit gerechnet, dass das so ein Thema ist. Und da würde ich das als Beispiel nennen, ja. Das Thema
Aber du Marke. Sprichst einen, ja eben, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also ich glaube, am Anfang startet man los, lässt sich ein schönes Logo designen, setzt alles gut auf. Aber ich glaube, gerade diese rechtlichen Sachen lassen wir oft hinten, also außen vor eigentlich, oder stellt hinten an. Eben dieses Schützen lassen, sofern es halt geht, oft geht es ja auch nicht. Also ich glaube, bei einem Produkt ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man die Rezeptur irgendwie schützen kann oder so. Aber gerade was so Logosachen und so, Name geht natürlich auch noch. Aber eben schützen, definitiv. Ich glaube, das vergisst man so oft in der Anfangseuphorie und man denkt sich, das machen wir dann.
Absolut.
So wie man sich denkt, später schreiben wir die AGB, brauchen wir jetzt eh nicht, solange nichts passiert.
Ja, genau.
Der Klassiker.
Und dann passiert irgendwer hat irgendein Problem und dann gibt es keine AGB. Na, gratuliere.
genau,
absolut.
Und was machen wir jetzt? Oh je. Ja, genau. Also kenne ich sehr gut, aber spannend eben, dass das euch auch schon oder Thema für euch war und zeigt eben auch die Wichtigkeit. Gerade wenn man, ich glaube, umso internationaler und umso größer es wird, weil eben vielleicht schützt man dann einmal Österreich, vielleicht schützt man dann einmal Dach, aber eben wenn es dann über europäische Grenzen womöglich noch hinausgeht, dann wird es überhaupt spannend, weil wer weiß, was alles in Amerika, Asien oder sonst wo gibt, weil wahrscheinlich in Asien gibt es auch Matcha-Getränke, die vielleicht jetzt nicht
Hakuma
heißen oder so, aber sehr interessant. Und was würdest du sagen, war denn so euer schwerster Schritt im Sinn von vielleicht auch schwer, weil er einfach vielleicht auch mit Entbehrungen einhergegangen ist? Gibt es da irgendwas, also eben, ich würde sagen, so Unternehmertum, wie du auch gesagt hast, es gab immer wieder größere und kleinere Steine auf diesem unternehmerischen Weg, aber ihr habt immer die gute Laune behalten. Was würdest du sagen, war denn so der schwerste Schritt, den ihr gehen musstet, um dorthin zu kommen, wo ihr heute seid?
Der schwerste Schritt? Es sind dann solche Dinge, die man, als Unternehmer muss man halt manchmal so irgendwie so Entscheidungen treffen, die man vielleicht als Privatperson nicht treffen würde so. Und das ist, glaube ich, so in vielen Bereichen die Schwierigkeit, da wirklich keine Angst zu haben, auch diese Entscheidungen dann halt als Unternehmer oder als Geschäftsführer zu treffen. Weil das ist halt oft so das Thema. Ich versuche immer, wirklich immer einfach meine Werte, die Moral und das natürlich alles beizubehalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn man halt einfach Entscheidungen treffen muss, die zum Beispiel jetzt die Marke betreffen, wo dann halt auch ein anderes Unternehmen darunter leidet und dann halt seine Sachen, weil es zu ähnlich unserer Marke ist, halt ändern muss, ja, und da halt auch Existenzen dranhängen und so weiter. Das verstehe ich alles. Und aber ich glaube, da ist es unglaublich wichtig auch, einfach dann die Entscheidungen wirklich zu treffen und umzusetzen als Unternehmer und auch die schwierigen Gespräche zu suchen und nicht dann und aus dem Weg gehen. Ja. Also es ist, glaube ich, das ist schon so, glaube ich, ist für mich sicher eine der schwierigsten Dinge, dann halt auch zu sehen, okay, was macht das mit anderen, wenn ich diese Entscheidungen so treffe, aber ich kann halt nicht anders und so. Also das ist für mich so echt die Sicherheit und nach wie vor, also da gibt es immer wieder Entscheidungen und Herausforderungen, die da kommen, und das mit der Marke war jetzt ein Beispiel, das glaube ich, das schön, dass man sich zumindest mal vorstellen kann, was ich da meine.
Mhm. Und wie, also trefft sie dann eigentlich Entscheidungen immer zu dritt oder wie, oder ist es dann zum Beispiel so, dass jeder seinen Bereich hat und da schon eine, sagen wir mal, Entscheidungshoheit hat? Oder trefft sie, weil ihr das ja auch zu dritt gegründet habt, trefft sie die Entscheidungen zu dritt oder gibt es da verschiedene Kategorien, wo ihr sagt, okay, manchmal zu dritt, manchmal alleine?
Also es gibt verschiedene Kategorien und wir haben am Anfang viel zu dritt entschieden und das Problem dabei war aber, man ist sich dann nicht immer einer Meinung und am Ende des Tages war halt dann doch ich der Geschäftsführer und musste dann halt einfach drüber stimmen. Ja. Also es ist halt, ich versuche wirklich die Meinungen von allen Gründern, also von uns dreien, im Endeffekt, wir sind auch, es ist noch ein vierter Gründer, also der ist dazugekommen jetzt, der war vorher bei einem, ist der Lukas, der ist vorher bei einem Getränkegroßhändler auch gewesen, den haben wir jetzt dazugeholt. Jetzt sind wir eigentlich vier Gründer, aber trotzdem hat sich jetzt immer mehr dahin verlagert, dass es halt einen gibt, der dann die letzte Verantwortung hat und das bin ich. Und weil es ist halt oft, und dann kommen auch so Unstimmigkeiten im Team, wenn der eine will das, der andere will das und der will vielleicht dorthin, ja, aber nichtsdestotrotz muss man immer schauen, dass auch das Geschäft halt, was ist fürs Geschäft das Beste? Und nur weil der eine irgendein Freund ist von irgendjemandem, kann ihn nicht so handeln, ja, weil sonst fahren wir im Kreis. Und das führt halt, also wenn nicht einer das Sagen hat, ich glaube, bin wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass es in jeder Firma irgendwie einen geben sollte, der halt die letzte Verantwortung trägt, aber trotzdem es schafft, ein gutes Team aufzubauen. Und das ist wirklich, glaube ich, entscheidend. Also Einzelkämpfer werden sicher keinen Erfolg haben. Ich glaube, es ist unglaublich schwierig, aber zugleich auch unglaublich wertvoll, ein Team zu haben, auf das man sich verlassen kann, wo man wirklich, dem man Vertrauen schenken kann. Und umgekehrt auch, der einem dann für solche Entscheidungen eben auch das Vertrauen schenkt, zu sagen, okay, du triffst jetzt die Entscheidung und ich möchte nicht tauschen mit dir. Das höre ich auch immer wieder, dass die Leute nicht tauschen wollen mit mir.
Also wer vorne steht oder wer ganz oben steht, muss halt natürlich auch die unbeliebten Entscheidungen treffen, hat dafür aber auch Gestaltungsraum. Also ich glaube, Gestalten geht meistens dann auch mit vielen wichtigen Entscheidungen her und wer das gerne beides verbinden will, ist, glaube ich, als Geschäftsführer ganz gut aufgehoben. Und weil du das gesagt hast, auch... Du schaust, dass immer bei den Entscheidungen auch eure Werte oder deine Werte einfließen, eure Prinzipien. Habt ihr da, also gilt das für dich persönlich oder habt ihr da wirklich als Unternehmen auch gewisse Werte oder Themen definiert, die da immer mitschwingen müssen, wie jetzt zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit? Weil ich habe gelesen, eben, ihr seid schon Richtung Entwicklung 100%ig nachhaltiges Unternehmen. Wäre das einer von diesen, wie sagt man, der Prinzipien, die euch da auch anleiten bei dem, was ihr tut? Oder wie ist das bei euch?
damit hat es genau ins Schwarze getroffen. Also Nachhaltigkeit ist einer von 5 Grundwerten bei uns. Und das Thema Nachhaltigkeit zieht sich insofern bei uns voll durch, weil wir halt neben dem, dass wir CO2 positiv sogar zertifiziert sind, also das ist mehr als neutral, also wir kompensieren mehr, als wir tatsächlich ausstoßen. Für ein CO2-neutrales Unternehmen müsste man gleich viel kompensieren, als man ausstößt. Und wir haben gesagt, nein, also wir kompensieren das Doppelte, als wir ausstoßen, weil wir nehmen ja der Natur trotzdem durch unser Handeln viel weg. Und das muss man sich auch bewusst sein. Also jeder, der sowas macht, hinterlässt Spuren am Planeten. Und wir wollen als eigenständiges, independent Unternehmen einfach, wir haben gesagt, okay, wenn wir sowas machen, dann müssen wir aber auch mit den Konsequenzen leben, müssen das kompensieren, ja, mit anderen Projekten. Also wir zahlen wirklich pro Flasche, das wissen auch die wenigsten. Das sagen wir auch öffentlich im Normalfall nicht. Das wurde auch noch nie beworben. Wir zahlen wirklich pro Flasche, also pro Dose jetzt, dann auch tatsächlich Geld, damit wir diese Projekte auch fördern können. Und das ist uns einfach auch wirklich ganz, ganz wichtig. Und jetzt, der nächste Schritt war jetzt die Verpackungslösung, wieder ein Schritt weiter. Und so versuchen wir uns einfach wirklich immer weiter zu entwickeln. Und wenn es eine 100% nachhaltige Lösung gibt, dann werden wir das machen. Und auch wenn es dann halt ein bisschen mehr kostet pro Stück in der Produktion, dann muss man das halt auch dann dem Handel dann halt irgendwie verklickern. Hey, wir haben aber da was, das ist nachhaltiger und besser als eine Plastikflaschen und eine Aludosen. Das kostet halt dann auch ein bisschen mehr. Und das ist dann auch schon wieder die Schwierigkeit, dass der Handel das dann sieht, was man da tut. Aber ja, das Thema Nachhaltigkeit, um das abzuschließen, ist eine der 5 Grundwerte. Genau.
Ja, wie war das? Welche 4 Werte begleiten euch denn noch auf eurem unternehmerischen Weg?
Das Thema Nachhaltigkeit ist eben ganz, ganz wichtig für uns. Der zweite ganz, ganz wichtige Grundwert ist die Freundschaft. Weil wir haben ja das Unternehmen auf Basis der Freundschaft auch gegründet. Also wir haben gesagt, hey, wir sind gute Freunde und gründen das Unternehmen. Und deshalb ist Freundschaft natürlich auch immer ein Grundwert von uns. Das ganz, ganz schwierig ist und da hat viele, viele Coachings gebraucht, wirklich geschäftlich auch mit Privatem zu verbinden. Das ist ganz, 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 also ich stelle mir es nur noch schlimmer in einer Beziehung vor. Aber es ist ja auch eine Art von Beziehung mit den besten Freunden, einfach ein Startup zu gründen. Deswegen haben wir uns da wirklich viele, viele Coachings auch weiterhelfen müssen oder mit Coachings weitergeholfen, dass man dann wirklich auf ein Level kommen, wo man sich echt die Dinge gerade ins Gesicht sagen kann.
Und wann war für euch so der erste Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir nehmen da einen Coach dazu, wir brauchen jetzt wen externen? War das so mit den ersten Mitarbeitern oder schon eigentlich viel früher?
Nein, das war tatsächlich wie der erste von uns ein Kind bekommen hat. Das war so dann der wirkliche the Big Bang sozusagen, weil sich dann halt auch 2, 3 von 4 im Endeffekt dann halt nicht so gefreut haben für ihn, weil halt immer das Business irgendwie da war und dann hat man sich halt nicht im ersten Moment gefreut und dann ist halt die Freundschaft wieder voll angezweifelt worden. Und das ist dann so eskaliert, dass man da tatsächlich gesagt hat, okay, wir brauchen da wirklich jemanden, der uns da halt irgendwie hincoacht. Jetzt gar nicht so auf wirtschaftlicher Ebene. Die wirtschaftliche Ebene ist da eher wurscht. Aber halt voll so der Zusammenhalt im Team und wie kann das Team miteinander und auch wie kann das Team miteinander Privates von geschäftlichen Dingen dann unterscheiden. Und das war eigentlich der Auslöser. Und dann haben wir das oft gemacht, wir haben viele, viele Sessions gemacht und es ist uns immer besser gegangen. Und weil wir einfach miteinander geredet haben. Ja. Und das ist oft, also das ist echt so ein Learning von mir. Die Kommunikation ist einfach immer das Ein und Alles. Also wirklich, es ist egal, ob privat oder beruflich, die Kommunikation ist echt so, echt alles. Also es geht wirklich, du kannst alles machen, du musst es richtig kommunizieren und wenn du schlecht kommunizierst oder einfach nicht, kommunizierst, dann ist das, dann birgt das viele schöne Überraschungseier, die man nicht haben möchte.
Ja, und besser wird es auch nicht, wenn man nicht redet. Das ist vielleicht in einem Moment mal gut, aber ja, reden und natürlich, eben, du hast ja schon ganz richtig gesagt, eben, es ist auch eine Geschäftsbeziehung, ist eine Beziehung und ja, Kommunikation ist key, dem stimme ich definitiv zu. Vielleicht eigentlich jetzt auch schon so zur vorletzten Frage, und zwar so, was habt ihr denn noch alles vor? Was sind denn so zukünftige Schritte, die ihr noch vorhabt? Oder wenn gerade dieses große Denken, wo seid ihr da schon hingekommen mit dem großen Denken? Welche Schritte wollt ihr gehen in Zukunft noch?
Immer weiter an der Verpackungslösung arbeiten, dass da einfach statt mittlerweile schon über 60% nachwachsenden Rohstoffen einfach Richtung 70, 80 und sogar 100 geht. Nur ist es halt einfach technisch jetzt gerade noch nicht möglich. Und da bleiben wir dran und wollen einfach stärker werden. Genau, was dann noch natürlich wichtig ist, das habe ich ganz am Anfang schon angesprochen, also das ist das Direct to Consumer und damit einfach das Unternehmen auch wirklich zukunftsreif machen. Das ist einfach die Digitalisierung. Das heißt, eigene Online-Shops, also unseren eigenen Online-Shop auf hakuma.com einfach weiter auszubauen, neue Produkte, online-taugliche Produkte, die wir auch ohne den Handel dann verkaufen können, die auch noch nachhaltiger sind als das, was wir jetzt gerade tun. Und natürlich mit dem, was wir, unser Kerngeschäft, wollen wir ganz einfach eine starke Marke im Dachraum jetzt im nächsten Schritt werden. Also das ist echt so die nächsten Jahre, sage ich jetzt mal, das Ziel, dass man wirklich im Dachraum echt als Marke wahrgenommen wird.
Und eine Frage noch, habt ihr vor, irgendwie auch noch die Produktpalette jetzt auch in andere Bereiche zu erweitern? Oder sagt ihr jetzt seid ihr Getränkexperten, jetzt bleiben wir bei den Getränken? Oder weil Matcha kann man ja zu allem Möglichen verarbeiten. Also nicht nur Getränke, oder sagt sie jetzt, wir bleiben bei den Getränken?
Das stimmt. Wir arbeiten an Ideen. Also wir haben schon zwei, drei Ideen auch abseits von Getränken per se. Aber ja, also da muss wirklich die Zünde mit den ganzen Learnings, die wir jetzt gemacht haben, auch da muss wirklich die zündende Idee kommen. Weil nochmal, dass ich sage, okay, ich stütze mich jetzt nochmal mit irgendeinem Produkt aus einer anderen Branche, nicht die Getränkebranche zum Beispiel, andere Lebensmittelbranche oder whatever, in wieder diese Ungewissheit, das mache ich nicht mehr, außer ich habe wirklich Daten, und da wollte ich auch nur sagen, datenbasiertes Arbeiten ist einfach unglaublich wichtig und Entscheidungen nicht mehr so aus dem Bauch heraus zu treffen. Ich meine, natürlich gehört immer ein bisschen ein Bauch dazu, bei vielen Entscheidungen, aber ich glaube wirklich, man kann heutzutage echt datenbasiert arbeiten und dieses Ganze auch, ja, die Daten sinnvoll zu nutzen und nicht zu missbrauchen, sondern halt wirklich versucht, mit den Daten echte Chancen zu erkennen. Und das kann ich auch jedem empfehlen.
Wenn du einem angehenden Unternehmer oder Unternehmerin drei Tipps, so Hands-on-Tipps geben könntest mit dem, was du jetzt alles schon erlebt hast, also 4 Jahre Erfahrung, was wären denn so deine Top 3 Hands-on-Tipps?
Da habe ich ganz klare Top 3 tatsächlich. Das ist das eine, was ich vorher schon angesprochen habe, datenbasiert arbeiten. Versuchen mit den Lösungen echte Probleme zu lösen. Was ich damit meine, ist ganz einfach, ich erkenne ein Kundenproblem. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Staubsauger mit Kabel. Ich habe einen Staubsauger mit Kabel und dann kommt die Firma Dyson und sagt, ja, aber ich habe einen ohne Kabel, da stolperst du nicht. Und das löst natürlich ein ganz klares Problem. Ja? Also das ist so. Also das ist das Paradebeispiel für echte Problemlösung. Einfach, okay, es gibt Jahre, Jahrzehnte lang einfach einen Staubsauger mit Kabel und dann lösen wir dieses Problem, weil es einfach mühsam ist, dieses Kabel immer wieder anzustecken und drüber zu fallen und überall ist das Kabel. Na gut, dann machen wir einen kabellosen. Und dass das natürlich durch die Decke geht, ist klar, weil das halt ein echtes Problem löst. Und da gibt es sowohl im digitalen Bereich als auch im analogen Bereich viele, viele Dinge, die das Leben einfach leichter machen. Und ich glaube, wenn man wirklich gründen will, dann muss man sich nur fragen, oder gibt's Leute, die damit glücklicher werden? Jetzt zum Beispiel, die gerne was hören oder Musik oder Podcast oder whatever, aber einfach so echte Kundenwünsche zu befriedigen. Das ist so der zweite Punkt. Also versuchen, echte Probleme zu lösen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich das, was ich auch schon gesagt habe. Also das ist einfach dieses dranbleiben, tun, machen. Das ist, und nicht zu schade sein, um zu arbeiten. Sondern halt wirklich, wenn man was macht, dann halt wirklich gescheit und Gas. Und nicht, wenn es dann einfach irgendwann die Motivation verlierst, obwohl es hart ist, dann muss man trotzdem durch. Und ich gibt bei mir auch viele, viele Tage, wo ich am liebsten mich nur in dunklen Kammern verkriechen würde, aber es ist halt einfach, man kann es halt nicht oder man sollte es nicht tun, weil dann geht man halt durch die schweren Zeiten auch und das ist extrem wichtig. Also kurz zusammengefasst, datenbasiert arbeiten, versuchen Probleme zu lösen und tun, machen, dranbleiben.
Wenn ihr jetzt auch Lust auf Hakuma bekommen habt und neugierig geworden seid, go get one beim Supermarkt deines Vertrauens oder bei Hakuma im Onlineshop. Und wenn ihr auch noch mehr Geschichten von Unternehmern und Unternehmerinnen hören wollt, abonniert Sparks & Steps einfach auf Spotify, iTunes oder auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Dann bis zum nächsten Mal.